SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail Podcast.
Herzlich willkommen zur späten Juni-Ausgabe unseres SkyTail Podcasts. Irgendwie läuft der Sommer ja trotz augenblicklicher Hitze in diesem Jahr nicht wirklich rund, aber mittlerweile ist immerhin der immer wiederkehrende Regen sehr viel wärmer geworden. Zeit genug also für uns, mal wieder über die Sicherheit im Internet, über Betrügereien, Bedrohungen und alte und neue kriminelle Maschen im digitalen Alltag zu reden. Unsere Themen sind heute unter anderem nachlässige Admins, das Knacken eines Superpassworts, der Checkpoint-Hack und seine Auswirkungen, unsicheres WebEx und Waschsalon-Millionäre. Bei mir ist wie gewohnt Max Siegler, seines Zeichens gefragter Sicherheitsexperte und Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit. Hallo Max.
Hallo Matthias.
Max, im letzten Podcast hatten wir uns darüber unterhalten, dass Passwörter umso sicherer sind, je länger sie auch sind. Abgesehen davon, dass sie nun auch möglichst ein sinnloses Gewirr aus Sonderzeichen, Zahlen und großen und kleinen Buchstaben sein sollten und kein Wort, das man im Lexikon finden kann. Nun aber habe ich letztens gelesen, dass Sicherheitsforscher einen Bitcoin-Wallet geknackt haben, das mit Hilfe eines von einem Passwortmanager erstellten 20-stelligen Passwort gesichert worden war. Hatten wir nicht gesagt, dass daran selbst leistungsstarke Rechner Monate, wenn nicht jahrelang herumprobieren müssten? Wie war das denn möglich?
Wie knacke ich ein Riesenpasswort?
Ja, absolut. So war es tatsächlich in diesem Fall auch. Die haben sich das genauer angeschaut und haben gesagt, was mit 20-stelligem Passwort? Gar keine Chance. Nein, da könnten wir Jahrtausende dran rechnen oder Jahrmillionen. Gar keine Chance, kriegen wir nicht mal hin. Mhm. Aber es ging ja nun mal um ein Software-Wallet mit ungefähr 44 Bitcoin drauf, also Wert von ungefähr 3 Millionen Dollar. Und jetzt hat der gute Mann, dem das gehört, das Passwort vergessen, das er vor 11 Jahren erstellt hatte, beziehungsweise er hatte das auf einem TrueCrypt-Volume und das ist ihm kaputt gegangen.
Ja.
Und dann hat er einen auf Passwortknacken spezialisierten Sicherheitsforscher um Hilfe gebeten. Ja, der hatte auch schon einiges versucht. Einmal, wie gesagt, Brute-Force-Methode fällt eigentlich raus, weil da wärst du einige Millionen Jahre mit beschäftigt.
Ja.
Passwortlisten haben sie auch versucht, rauf und runter, war einfach erfolglos. Und dann haben sie aber genauer geschaut, wie er damals dieses 20-stellige Passwort erstellt hat. Das hat er sich nicht einfach nur ausgedacht, sondern er hat einen Passwortmanager genutzt, wie wir es eigentlich auch immer empfehlen.
Hm.
Aber dieser Passwortmanager Roboform, der hatte damals eine Schwachstelle, und zwar in dem Zufallsgenerator.
Mhm.
Der hat also die Passwörter nicht tatsächlich per Zufall erzeugt, weil echten Zufall kennen die Rechner eigentlich nicht, sondern du musst dir im Rechner immer irgendwas holen, was ja Pseudo-Zufallszahlen generiert. Deswegen heißt es auch Pseudo-Zufallszahlengenerator. Es kann sein, also man kann sowas machen auf Basis des Stromverbrauchs oder was auch immer und solche Faktoren alles mit reinnehmen und auch mischen. In diesem Fall war es leider so, dass Roboform die Passwörter generiert hat auf Grundlage des Datums und der aktuellen Uhrzeit.
Ja.
Und dann haben sie natürlich das Programm reverse-engineert und sich ganz genau angeschaut, wie wird das Passwort jetzt aus der Uhrzeit erzeugt, haben das wirklich im Detail auseinandergenommen und haben dann den Zeitraum eingegrenzt, wo das Passwort erzeugt wurde. Also wie gesagt, das war vor ungefähr 11 Jahren. Und dann haben sie diesen ganzen Zeitraum rauf und runter sich angeschaut und haben tatsächlich es geschafft, das Passwort zu finden und damit die Bitcoin-Wallet zu öffnen.
Gibt es diese Schwachstelle denn immer noch?
Nein, die Schwachstelle existiert nicht mehr. Die wurde schon 2015 geschlossen. Nur deswegen sind überhaupt diese beiden Sicherheitsforscher darauf aufmerksam geworden. Sie haben wirklich gezielt danach gesucht und dann haben sie irgendwas gelesen mit Random Number Generator has been improved.
Ja.
Und ja, daraufhin, weil es natürlich Closed Source ist, daraufhin haben sie das Programm erst wirklich auseinandergenommen und haben dann wirklich auch eine Chance gesehen.
Ja.
Also die Schwachstelle, ja, wie gesagt, ist geschlossen worden 2015. Aber alle Passwörter, die mit Roboform vor 2015 erstellt wurden, könnten halt weiterhin unsicher sein.
Das heißt also, wer seine Passwörter mit Roboform gemacht hat und das vor mehr als 10 Jahren, der sollte sich dringend dazu aufraffen, neue Passwörter zu generieren. Apropos ältere Sicherheitslücken, wie das BSI jetzt mitgeteilt hat, sind noch immer 18.000 Exchange-Server aufgrund der im Herbst 22 entdeckten und gepatchten Sicherheitslücke angreifbar. Also liebe Admins, das ist kein Spaß, kommt mal in die Puschen.
Schlafende Admins, Checkpoint und Exchange.
18.000 Exchange-Server, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, das sind 42% aller Exchange-Server in Deutschland mit offenem Outlook Web Access. Aha. Das ist tatsächlich eine Menge, was da noch ungepatcht ist. Und 11% aller online erreichbaren Exchange-Server laufen mit einer nicht mehr unterstützten Version 2010 oder 2013, sind also sowieso angreifbar.
Ja.
Und weitere 34% laufen mit Versionen 2016 oder 2019, die auch wirklich anfällig für mindestens eine bekannte Schwachstelle sind.
Mhm.
Und nur tatsächlich 20% aller in Deutschland betriebenen Exchange-Server mit offenem Outlook Web Access sind nach Angaben des CERT-Bund auf aktuellem Patchstand tatsächlich.
Aber da frage ich mich als Laie, wie kann das sein? Ist das nicht die überhaupt wichtigste Aufgabe eines Admins, das System auf dem aktuellen Stand und damit auch sicher zu halten?
Absolut. Also zumindest für solche wirklich schwerwiegenden Lücken. Also hier ging es wirklich um Remote Code Execution. Das ist quasi schon das Schlimmste, was einem passieren kann.
Mhm.
Was man natürlich machen kann, ich meine, mit Patchen kennen wir uns ja auch aus, wenn man zu früh oder zu schnell patcht, dann holt man sich manchmal auch wieder neue Probleme rein. Insofern kann ich verstehen, dass man ein bisschen vorsichtig ist, aber ich meine, wir reden hier von fast 9 Monaten. Aber ich meine, was man natürlich auch noch machen kann in Einzelfällen, sind dann wirklich Zusatzmaßnahmen, bestimmte Web-Application-Firewalls, die man nochmal davor schaltet und so dann eben versucht, zumindest diese Schwachstelle, ja, sie ist weiterhin da, aber so zu verdecken oder so zu schützen, dass man eben von außen nicht mehr drankommt und sie nicht ausnutzen kann.
Und das ist ja kein Einzelfall. Auch im Fall der Checkpoint-Sicherheitslücke gibt es anscheinend noch viel Nachholbedarf seitens der Anwender. Bevor ich aber dazu komme, sollten wir vielleicht noch eben erklären, worum es da überhaupt im Fall Checkpoint geht und was da passiert ist.
Ja, Checkpoint ist ja ein sehr bekannter israelischer Hersteller von Sicherheitsgateways, von Firewalls und dergleichen. Und hier gab es jetzt eine Sicherheitslücke in den Network Security Gateways.
Mhm.
Und dadurch konnte man tatsächlich von außen ja Informationen auslesen aus dem System. Das heißt also, durch Ausnutzung der Sicherheitslücke hatte man Zugriff auf das gesamte lokale Dateisystem der Firewall oder des VPN Gateways und damit auch Zugriff auf die Zugangsdaten aller lokalen Accounts.
Mhm.
Das ist insofern ein Problem, wenn du eben keine Zwei-Faktor-Authentisierung an diesem VPN-Gateway hast, sondern wirklich ausschließlich auf Username und Passwort authentisierst. Und deswegen hat das BSI auch schon am 5. Juni eine Warnung herausgegeben, also Stufe 3 von 4, orange, also das heißt geschäftskritisch. Und ja, es gab ja bereits auch Ende Mai einen ersten Hotfix von Checkpoint. Also insofern ran und patchen.
In Deutschland waren da gut 1700 Gateways betroffen. Prominentestes Opfer war wohl die CDU.
Ja, zumindest dem Namen nach. Aber es gab wohl auch einige Betreiber von kritischen Infrastrukturen aus dem Bereich Transport und Gesundheit, die da wirklich betroffen waren.
Mhm.
Ja, bei der CDU ist es natürlich insofern besonders hochgepoppt, weil die Hacker ja eine knappe Woche vor der Europawahl mindestens 14 Tage lang unerkannt in deren Netz unterwegs waren. Also da wurde es wirklich auch konsequent ausgenutzt und es wurden angeblich auch kritische Daten ausgelesen in dieser Zeit.
Mhm.
Das Ganze war dann noch weiter kombiniert mit einem Phishing-Angriff. Ich weiß jetzt nicht, ob man sich da möglicherweise dann über den Weg auch noch Passwörter besorgt hat. Ja, insgesamt geht man davon aus, dass eine vom chinesischen Staat unterstützte Hackergruppe dahinter steckt. Ja, so langsam wird das so ein bisschen Methodik, ne? Vor einem Jahr hat es ja auch schon mal die SPD erwischt.
Oh ja, ich erinnere mich.
Und damals ging es auch um gehackte E-Mail-Konten als Einfallstor in die Parteizentrale.
Ja, da muss man vorsichtig sein bei den politischen Parteien. So, und nun möchte ich nochmal zurückkommen auf den dabei eingangs erwähnten Nachholbedarf. Denn laut BSI und dem inzwischen da eingeschalteten Bundesamt für Verfassungsschutz hätten bis jetzt nur gut die Hälfte der 1700 festgestellten Nutzer der Checkpoint Security Gateway Produkte das seit wirklich nun schon Wochen erhältliche Update eingespielt, um diese kritische Sicherheitslücke zu schließen. Das ist doch schon unerklärlich, finde ich.
Ja, Exchange oder Checkpoint sind ja keine Ausnahmen. Es gibt zum Beispiel bei CodeSys, V3 oder Outlook seit langem bekannte Lücken, die heute noch ausgenutzt werden, weil die Systeme einfach nicht gepatcht werden.
Aber kann man sowas nicht einfach automatisieren? Ich meine, Microsoft spielt auf meinem PC ja auch automatisch Sicherheitsupdates für mein Windows auf, weil ich das gestattet habe. Und gerade bei Kritis-Unternehmen wäre das doch sicher angebracht, wenn die Admins da überfordert sind oder, was weiß ich, pennen.
Ja, grundsätzlich eine schöne Sache, wenn man das automatisch ausrollen würde. Aber es gibt einfach auch viele Fälle, wo die Patches vielleicht noch nicht ganz ausgereift sind oder einfach neue Schwachstellen mit reinbringen oder auch Usability-Probleme. Mhm. Ja, auf der einen Seite machst du es dann damit sicherer, indem du die Schwachstelle schließt, und auf der anderen Seite holst du dir was Neues rein oder es funktioniert dann vielleicht auch irgendwas nicht mehr, indem man einfach einen neuen Software-Bug irgendwie mit reinbringt. Also insofern, automatisches Ausrollen hat nicht immer seine Vorteile, gerade im Unternehmensumfeld.
Und was im Großen gilt, gilt auch im Kleinen, also für den Privatnutzer. Sehen Sie also zu, dass Sie zeitnah alle Updates einspielen und informieren Sie sich regelmäßig, wo es für Sie relevante Schwachstellen gibt. Kein Hackerangriff, sondern wohl eine Nachlässigkeit bei der Programmierung war das Problem der weit verbreiteten Videokonferenzlösung Cisco WebEx. Eine Zeitreporterin hatte auf die Schwachstelle hingewiesen, mit der Tausende von Videokonferenzen von Behörden und Unternehmen in halb Europa wohl abhörbar waren. In einem Test konnte sie sich dann auch in zwei davon problemlos einwählen.
Achtung, Feind schaut mit.
Betroffen waren da unter anderem das BSI, Europol, die Stadt München, die Barmer Krankenkasse, ein Chemiekonzern und viele andere. Mhm. Und ja, die Adressen von WebEx-Meetings enthielten bisher eine Ziffernfolge. Da konnte man dann tatsächlich durch Rauf- oder Runterzählen weitere Meeting-Links einfach erraten. Einen effektiven Passwortschutz gab es jetzt zumindest in den Fällen nicht. Man brauchte lediglich noch eine Rufnummer, die man aber durch Betätigung der Raute-Taste einfach umgehen konnte. Und ja, Cisco ist dann jetzt tatsächlich auch hergegangen, hat die Lücke inzwischen geschlossen und angeblich alle betroffenen Kunden informiert, bei denen laut Protokoll ein unberechtigter Zugriff stattgefunden haben könnte.
Ja, das wird ja immer dann gerne behauptet, wobei aber einige der Kunden noch angegeben haben, wie zum Beispiel die niederländische Regierung, erst aus der Zeitung von der Sicherheitslücke überhaupt erfahren zu haben. Das BSI empfiehlt WebEx den Bundesbehörden zumindest aktuell, aber immer noch. Mal sehen, ob das auch so bleibt. Ebenfalls per Patch bereits geschlossen wurde eine Sicherheitslücke im Wi-Fi-Treiber von Windows, die es Angreifern ermöglicht, auf Systemen einen Schadcode auszuführen.
Vorsicht in öffentlichen WLAN-Netzen.
Das Krasse daran war eigentlich, für einen Angriff musste man nur in WLAN-Reichweite sein.
Oh.
Und dann war eine Authentifizierung oder eben auch Zugriffsrechte gar nicht wirklich erforderlich. Auch musste der Benutzer selbst gar nicht irgendwie reagieren, um den Code auszulösen.
Mhm.
Man konnte einfach hergehen und in offenen Netzen, also irgendwo am Flughafen, Hotel, Café oder was auch immer, einfach Malware unterschieben.
Ja.
Und tatsächlich waren alle Windows-Versionen davon betroffen. Ursache war eine fehlerhafte Eingabevalidierung, also im WLAN-Protokoll selbst. Und ja, Microsoft dementiert das natürlich und sagt, Fälle einer aktiven Ausnutzung dieser Lücke sind uns nicht bekannt geworden.
Ja, Microsoft und Sicherheitslücken, der wird ja gerne erstmal Wochen und Monate lang dementiert, bevor dann der Fisch auf den Tisch kommt. Und auch hier der dringende Hinweis an Sie, der Patch zur Sicherheitslücke mit dem Namen CVE-2024-30078 ist seit dem 11. Juni erschienen. Wer sein Windows-System nicht automatisch updaten lässt, so wie ich, der sollte das Update umgehend aufspielen, sofern es einen WLAN-Adapter hat. Und gleich nochmal Microsoft, der Sicherheitsforscher Vsevolod Kokorin von Solid Labs hat jetzt eine Schwachstelle entdeckt, die es Angreifern ermöglicht, Microsofts E-Mail-Adressen zu spoofen, um Outlook-Nutzer zu täuschen.
Falsche Post von Microsoft.
Ja, spoofen, das ist ja grundsätzlich bei E-Mails erstmal möglich, dass man quasi unter einer anderen Absenderadresse eine E-Mail verschickt.
Mhm.
Nur, dass die meisten Server das dann erkennen und wirklich auch sofort abweisen. Und ja, quasi wenn du nicht im Besitz der E-Mail-Adresse bist und dich nicht sauber authentisieren kannst, dann leiten sie die E-Mails eigentlich gar nicht weiter.
Mhm.
Hier war aber wirklich eine Schwachstelle enthalten in Outlook. Und damit kann man dann zum Beispiel eine E-Mail vom Absender security@microsoft.com verschicken. Das hat er wirklich auch als Demo gemacht, weil er ja mit Microsoft selbst irgendwann nicht mehr weiterkam im Gespräch.
Mhm.
Und dadurch kannst du Phishing-E-Mails natürlich viel glaubwürdiger erscheinen lassen, wenn sie dann tatsächlich von dort zu kommen scheinen. Es funktioniert allerdings nur bei Outlook-Konten, aber das sind ja immerhin auch noch mehr als 100 Millionen potenzielle Opfer. Das reicht ja auch erstmal. Ja, Microsoft wurde informiert und hat das Problem, ja, wie gesagt, nach anfänglichem Leugnen, das war am Anfang doch etwas schwierig für den Armen, anerkannt. Wann jetzt die Lücke aber geschlossen wird, ist derzeit zumindest noch offen.
Sollten Sie also in nächster Zeit eine Mail von Microsoft in Ihrem Outlook-Postfach vorfinden, so seien Sie vorsichtig. Das kann auch ein Phishing-Versuch sein. Oder hast du noch einen Tipp, Max, wie man da checken könnte, ob die Mail echt ist?
Ja, bei dieser Schwachstelle ist es natürlich jetzt etwas schwieriger, dadurch, dass wirklich die üblichen Sicherheitsmechanismen nicht unbedingt so greifen. Man kann da technisch sehr tief ins Detail gehen. Ich denke, was hier am ehesten hilft, sind die üblichen Sicherheitshinweise. Überprüf nochmal ganz genau, passt das in den Kontext? Ist das auch wirklich wahr? Wenn da jemand sagt, ruf mich an, überweis Geld oder wie auch immer, check das nochmal über einen zweiten Kanal nach und so weiter. Diese Hinweise sind auf jeden Fall immer sehr dienlich. Und nicht einfach irgendwo links klicken und irgendwas runterladen oder Passwörter eintippen.
Und wenn Sie jetzt sagen, ich falle doch nicht auf sowas rein, dann hätte ich noch ein paar aktuelle Zahlen zu dem Thema für Sie. Laut einer Umfrage von Kaspersky unter Nutzern in Deutschland sind bereits 17% schon einmal zum Phishing-Opfer geworden, wobei dann wiederum mehr als jeder Zehnte von denen dann aber trotzdem seine Zugangsdaten nicht geändert hat, wohl in dem Glauben, die kommen ja nicht zweimal. Die Hälfte vertraut darauf, dass die eigene Sicherheitslösung Phishing-Mails schon löschen wird. Nein, wird sie nicht. 48% wünschen sich aber auch mehr Schulungsangebote, wie sie zum Beispiel ja die SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit anbietet, in zeitunabhängigen Online-Kursen, wie der Name schon sagt. Was wird denn da geschult, Max?
Ach, wir haben unterschiedliche Kurse im Bereich Security Awareness. Und zum einen erklären wir, woran erkenne ich eigentlich bösartige Webseiten. Das ist auch ein Kurstitel. Dass man wirklich hergeht und sich die üblichen Fälschungstricks anschaut. Worauf muss ich in der URL achten? Woran erkenne ich einfach Subdomains? Oder wenn irgendwo Namen im Pfad dargestellt werden oder wie auch immer. Und dann gehen wir auf das Thema E-Mail noch ein. Das Kursmodul heißt, wer schreibt mir da überhaupt? Weil auch diese Frage stellt man sich vielleicht des Öfteren, so wie jetzt in diesem Outlook-Kontext. Mhm. Wenn man mal jetzt abgesehen von dieser Schwachstelle unterwegs ist, die jetzt gerade in Outlook besteht, dann kann man ja zumindest an vielen kleinen Details auch erkennen, das ist tatsächlich eine gefälschte E-Mail-Adresse oder es ist tatsächlich der echte Absender, der mir da schreibt. Und solche Dinge erklären wir einfach in diesen Schulungen, worauf man achten muss im privaten Umfeld, im beruflichen Umfeld. Social Engineering Angriffe und so weiter und so weiter.
Passend dazu noch eine kurze Warnung. Bei der DPD-Mutter Geopost hat es jetzt einen nicht autorisierten Zugriff gegeben, bei dem Kundendaten wie Namen, Postanschriften, E-Mail-Adressen und teilweise auch Telefonnummern erbeutet wurden. Also Vorsicht bei Mails oder Anrufen von DPD. Kommen wir zum Schluss noch zu einem Hack der unterhaltsameren Art. Stichwort vom Wäschewäscher zum Millionär.
Der Millionenwaschtag.
Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte. Und zwar hatten zwei Studenten von der Uni in Santa Cruz eine Sicherheitslücke in den vernetzten Wäscheautomaten von CSC Service Works entdeckt. Die stehen unter anderem in Hochschulen, Hotels und Wohnheimen in den USA, Kanada und Europa.
Ja.
Gesteuert werden die Geräte per App. Auch die Bezahlung erfolgt über diese App. Und über die API der App konnten die beiden Studenten jetzt Befehle an die Waschmaschinen schicken.
Aha.
Und damit konnten sie wirklich jede Waschmaschine im Netz lokalisieren und auch mit ihr kommunizieren.
Ja.
Das Nutzerkonto dafür konnte man sich relativ leicht anlegen. Eine Verifizierung der E-Mail-Adresse gab es auch nicht.
Mhm.
Und ja, Sicherheitsprüfungen gab es wirklich nur in der App, nicht aber auf der Serverseite. Und am Ende konnten sie wirklich nicht nur kostenlos waschen, sondern tatsächlich auch ihr Guthaben in der App auf mehrere Millionen Dollar virtuell natürlich aufstocken.
Ja, damit kann man lange waschen. Aber ich nehme mal an, dass diese lukrative Lücke inzwischen geschlossen wurde, oder?
Ja, das ist das eigentlich Verrückte auch daran. Die beiden haben natürlich mehrfach CSC Service Works informiert. Und auch die Uni hat ihr Glück versucht und die Plattform TechCrunch.
Ja.
Eine Antwort hat tatsächlich keiner bekommen. Nur die Millionen auf dem Guthabenkonto wurden mittlerweile gelöscht. Und laut der Entdecker besteht die Lücke aber weiterhin. Man könnte sich immer noch ein neues Millionenguthaben anlegen oder auch kostenlos Wäsche waschen.
Ganz ehrlich, dann haben es CSC Service Works auch nicht besser verdient. Und bevor ich jetzt losgehe, Wäsche waschen und mir ein Guthabenkonto anlege, möchte ich mich von Ihnen noch eben verabschieden. Ich wünsche Ihnen, bleiben Sie sicher. Und dir, Max, vielen Dank für deine Infos und Erklärungen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Matthias.
SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.